Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Energiewende 2030, Europas Weg zur Klimaneutralität. So heißt eine Stellungnahme, die von den deutschen Wissenschaftsakademien heute vorgelegt wurde und die als Handreichung für den deutschen EU-Ratsvorsitz ab 1. Juli gedacht ist.
Der Wiederaufbau nach Corona, die Konjunkturpakete, die eben jetzt nicht für reine Rettung gedacht sind, sondern für längerfristige Investitionen. Das ist extrem wichtig, dass eben Klimaschutzaspekte auch mit berücksichtigt werden. Und das gilt für den Energiesektor, das gilt natürlich auch für andere Bereiche. Und die EU ist sich, glaube ich, dessen schon bewusst, dass wenn man das jetzt nicht macht, also wenn man jetzt das komplett außen vor lässt, dass man dann Gefahr läuft, dass es langfristig noch viel, viel teurer eben auch wird.
Das ausführliche Interview mit Professor Karin Pittel vom IFO-Institut gibt es in dieser Sendung. Wir berichten außerdem über einen Stammbaumforscher und die Aufklärung eines Doppelmordes in Schweden und über die Ergebnisse einer britischen Langzeitstudie zum Mottensterben. Soweit die Übersicht. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. 2018 sorgte der Fall des Golden State Killers in den USA für Aufsehen. Er hatte in den 1970er-80er Jahren mehr als ein Dutzend Menschen umgebracht, 50 Frauen vergewaltigt und mehr als 100 Einbrüche verübt. Erst 2018 wurde der Mann verhaftet. Sein Familienstammbaum hatte ihn verraten. Jetzt führt der Familienstammbaum bei der Aufklärung eines Doppelmordes in Schweden ebenfalls zum Täter. Die Einzelheiten von Christine Westerhaus.
Es ist der 19. Oktober 2004. Der 8-jährige Mohammed Anmouri ist gerade auf dem Weg zur Schule, als er seinen Mörder trifft. Während dieser mit einem Messer auf den Jungen einsticht, wird die 56-jährige Lehrerin Annalena Svensson zufällig Zeugin des Verbrechens. Der Täter ersticht auch sie. Am Tatort hinterlässt er die Mordwaffe, an der auch seine Blutspuren kleben. Die Tat wird als Linköping-Doppelmord bekannt. Doch erst jetzt, fast 16 Jahre später, hat der schwedische Stammbaumforscher Peter Höhlund den Mörder gefunden.
Für die Suche haben wir öffentlich zugängliche DNA-Stammbaumanalysen genutzt, weil sie viel aussagekräftiger sind als die normalen DNA-Datenbanken der Polizei. In diesen werden nur 15 genetische Marker getestet. Wir Stammbaumforscher testen hingegen 700.000 Marker.
Diese Marker sind kurze DNA-Abschnitte, von denen bekannt ist, an welcher Stelle sie im Genom liegen. Um den Grad der Verwandtschaft zu bestimmen, vergleichen die Ahnenforscher diese Abschnitte miteinander. Je mehr dieser DNA-Segmente übereinstimmen, umso näher sind zwei Personen miteinander verwandt. Auf diesem Weg hilft Peter Höhlund Menschen dabei, ihre leiblichen Geschwister oder Eltern zu finden. Doch nachdem in den USA viele sogenannte kalte Mordfälle mit Hilfe von Stammbaumanalysen gelöst werden konnten, hoffte der Ahnenforscher, auf diesem Weg auch den Linköping-Doppelmord aufklären zu können.
Bei dieser Methode schickt man die DNA-Probe vom Tatort zu einem der kommerziellen Anbieter, die Stammbaumanalysen anbieten. Und dort wird die DNA mit dem Profil anderer Personen verglichen, die ihre Erbsubstanz dort eingeschickt haben. Gibt es Übereinstimmungen in den DNA-Profilen dieser Menschen, dann sind sie miteinander verwandt.
Die Datenbanken, die Peter Höhlund anzapfte, zeigten ein paar hundert Treffer an. Doch nur bei etwa 30 von ihnen führte der Vergleich der genetischen Marker weiter, erzählt der Stammbaumforscher im Interview. Dann galt es, alte Kirchenbücher zu wälzen und Archive zu durchforsten.
Und da weiß man, okay.
Wir wussten, diese 30 Personen waren irgendwie mit dem Täter verwandt. Aber vielleicht hatten sich ihre Wege schon vor 250 Jahren gekreuzt. Deshalb haben wir ihre Stammbäume zusammengesetzt und bis ins 16. und 17. Jahrhundert nachverfolgt. Es waren sicher 6.000 bis 7.000 Personen, die wir in diesen Stammbäumen erfasst haben.
Nach mehreren Monaten Arbeit hatte Peter Höhlund sein Stammbaumpuzzle so weit zusammengesetzt, dass nur noch 5 bis 10 Personen als mögliche Täter in Frage kamen. Deren Spur führte nach Östergötland, eine Region, in der auch die Stadt Linköping liegt. Dort geben Freiwillige Speichelproben für ein DNA-Profil ab. Eine dieser Proben bringt Peter Höhlund auf die richtige Spur. Er kann weitere Personen ausschließen und gerät auf die Spur von 2 Brüdern aus Linköping. Einer von ihnen hat die Tat sofort zugegeben. Seitdem steht Peter Höhlunds Telefon nicht mehr still.
Die beiden letzten Tage waren total verrückt. Ich habe sicher an die 800 Nachrichten und Anrufe und unzählige Anfragen von Presse und Fernsehen bekommen. Viele Menschen aus Linköping haben sich bei mir gemeldet und auch die Angehörigen sind sehr dankbar, dass der Fall nun abgeschlossen ist.
Allerdings wirft der Fall auch Fragen auf. Darf die Polizei DNA-Profile auf kommerziellen Seiten dazu nutzen, Verbrechen aufzuklären?
Ich denke, man braucht deutliche Regeln, wann diese Methode genutzt werden darf. Natürlich gibt es Probleme mit dem Schutz der Persönlichkeitsrechte. Deshalb braucht es klare Regeln und ich finde, man sollte diese Methode nur für schwere Verbrechen wie Mord oder Vergewaltigung nutzen. Außerdem ist es wichtig, dass nur Stammbaumforscher eingesetzt werden, die etwas von ihrem Job verstehen. Denn es kann leicht passieren, dass auf jemand Falsches gezeigt wird.
Bevor Peter Höhlund weitere kalte Fälle lösen kann, soll der Linköping-Mord deshalb ausgewertet werden. Klar ist aber schon jetzt, in anderen Ländern ist es für Mörder deutlich einfacher, unterzutauchen. Denn in Schweden hat nicht nur jeder Einwohner eine eigene Identifikationsnummer. Von jedem Baby, das seit 1975 dort zur Welt kam, liegt eine Blutprobe in einer Biodatenbank. Und daraus ließe sich problemlos eine DNA-Kartei erstellen.
Familienstammbaum löst nach 16 Jahren einen Doppelmord in Schweden. Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ab 1. Juli haben die deutschen Wissenschaftsakademien eine 12-seitige Empfehlung für die europäische Energiewende bis 2030 vorgelegt. Eine der Autoren ist Frau Professor Karin Pittel, Zentrumsleiterin Energie, Klima und Ressource am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München. Und ich habe Sie heute Mittag gefragt, worauf Deutschland während der EU-Ratspräsidentschaft für eine Energiewende konkret hinwirken sollte.
Ja, Deutschland sollte vor allen Dingen darauf hinwirken, dass die Rahmenbedingungen für diese Energiewende sicher gesetzt werden und dass in die notwendigen Infrastrukturen auch investiert wird, dass man sich nicht im Klein-Klein verliert, sondern wirklich das langfristige Ganze im Auge hat.
Und wenn man diese großen Brocken angehen will, welches sind die zentralen Punkte dabei? Wo sollen wirklich Weichen gestellt werden?
Ja, eine der wichtigsten Weichen oder die wichtigste Weiche überhaupt ist einfach die CO2-Bepreisung. Das heißt also, dass die Emissionen, wenn sie denn getätigt werden, mit entsprechenden Kosten auch verbunden sind und dass dort auch klar ist, dass diese Kosten über die Zeit ansteigen werden. Denn nur so ist wirklich erreichbar, dass die Firmen und auch die Staaten die langfristigen Klimaziele wirklich in ihre Planung mit einbeziehen.
Aber nun ist die CO2-Bepreisung, lassen Sie es mich so flapsig formulieren, ein alter Hut. Was soll da jetzt auf einmal neu aufgelegt oder neu gemacht werden?
Ja, man kann wesentlich die Sicherheit über die zukünftigen CO2-Preise erhöhen, eben zum Beispiel über die Festlegung eines Mindestpreises. Die Preise fluktuieren ja relativ stark im europäischen Emissionshandel und dementsprechend ist halt immer die Gefahr, dass die Unternehmen Erwartungen bilden, dass der Preis in der Zukunft gar nicht so hoch ist. Wenn man da zum Beispiel einen Mindestpreis einführt, ist klar, darunter wird er nicht fallen. Damit können die in ihren Kalkulationen, wenn sie Investitionen tätigen, rechnen. Das Zweite ist, dass wir bis jetzt quasi einen einheitlichen CO2-Preis eigentlich nur über ungefähr 50% der Emissionen, die wir in der EU haben. Sondern wir brauchen im Prinzip dadurch eine Erweiterung möglichst einheitlich auf die restlichen Bereiche, auf die restlichen 50%. Das ist vor allen Dingen Transport und vor allen Dingen auch Wärme. Und da kann Deutschland eben auch in der Zeit der Ratspräsidentschaft die nötigen Impulse setzen und auch quasi das Ganze auf den Weg bringen.
In den Empfehlungen, die Sie jetzt in Brüssel übergeben, gibt es einen zentralen Begriff, der heißt No-Regret-Maßnahmen. Das sind Technologien, die Sie als unverzichtbar ansehen, um die Klimaziele 2030 zu erreichen. Welche Technologien sollen das sein?
Ja, das ist vor allen Dingen erstmal natürlich der Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir müssen langfristig unsere Energieversorgung komplett auf erneuerbare Quellen umstellen. Das heißt also keine Emissionen mehr aus der Energieversorgung. Das sind im Moment noch ungefähr 80% aller Emissionen, die in der EU getätigt werden, kommen aus der Energie. Das heißt also dementsprechend brauchen wir die Anlagen, um diese Energie zu erzeugen, ohne Emissionen. Wir brauchen aber auch die Netze und die Speicher, um sie zu transportieren. Wir müssen Energieeffizienzmaßnahmen investieren. Wir müssen auch investieren dort, wo es schwierig ist, zum Beispiel mit Strom bestehende emissionsintensive Prozesse zu ersetzen. Das ist zum Beispiel in der Stahlindustrie, in der Zementindustrie, ist aber auch beim Schwertransport, beim Fliegen. Das heißt, wir müssen in alternative Kraft- und Brennstoffe investieren. Und da ist eben Wasserstoff ein ganz erheblicher Faktor. Das habe ich jetzt fast vergessen. Ich glaube, das war's. Das wäre erstmal als Kernbestandteile, als No Regret, wo man eigentlich weiß, das braucht man in der Zukunft, als diese Bereiche identifiziert haben.
Nun hört sich das alles als nicht so wirklich neu an. Also all diese Themen, all diese Begriffe, die Sie genannt haben, die hat man in den letzten Jahren und Diskussionen immer wieder gehört. Welche Weichen sollen und können überhaupt gestellt werden, um da wirklich voranzukommen?
Weichen, die gestellt werden können, das ist eben zum einen, dass sich diese Rahmenbedingungen und die Infrastrukturmaßnahmen auf den Weg bringen. Das heißt also, die langfristigen Bedingungen, unter welchen diese Transformation des Energiesystems stattfindet, tatsächlich festmache. Das Weitere ist natürlich auch, dass ich das EU-weite Energiesystem ausbaue, dass ich also zum Beispiel die transeuropäischen Stromverbindungen, also Netzverbindungen tatsächlich auf den Weg bringe. Da ist viel in der Planung und viel ist, wie Sie sagen, quasi ein alter Hut, aber vieles bewegt sich eben nicht ausreichend. Das fängt bei dem Ausbau der Erneuerbaren an. Das kennen wir ja in Deutschland sehr gut, dass der Ausbau da sehr stark ins Stocken geraten ist. Das geht darüber weiter, dass ich im Prinzip zwar die Pläne habe, Netze auszubauen, sowohl innerhalb der verschiedenen Länder als auch über die verschiedenen Länder hinweg, aber dort auch nicht so richtig weiterkomme. Und es hängt auch damit zusammen, dass ich im Prinzip gerade bei vielen grenzüberschreitenden Technologie-Kooperationen innerhalb von Europa, aber auch quasi von ganz Europa ins internationale Ausland zwar Pläne habe, die aber häufig extrem lange brauchen, bis sie dann sich tatsächlich mal manifestieren. Und da wäre jetzt die Aufgabe Deutschlands im Prinzip auch, den Prozess stark voranzutreiben.
Alle reden momentan vom Thema Wasserstoff, Wasserstoffstrategie, beispielsweise auch der Bundesregierung. Ja. Sie sagen in Ihrer Stellungnahme aber auch, es muss eine Technologieoffenheit geben beim Umbau des Energiesystems. Also wie viele und welche technologischen Optionen gibt es, um diese Energiewende 2030 zu erreichen?
Ja, ich meine, es gibt schon verschiedene Technologien, das wissen wir alle. Also angefangen von, baue ich die Netze, wie stark baue ich die Netze aus, wie stark setze ich Speicher ein? In welchem Verhältnis nutze ich Photovoltaik, in welchem Verhältnis nutze ich dazu Windenergie? Was ist mit zum Beispiel der Kernenergie? Das ist jetzt für Deutschland nicht ein Thema, aber für andere europäische Länder eben durchaus auch. Also der Spektrum der Technologien, glauben wir zumindest zum großen Teil heute zu kennen. Wir wissen natürlich nicht, was die Zukunft noch bringt. Die Frage ist da vor allen Dingen auch, in welchem Verhältnis wird was genutzt werden? Das heißt, was das für Wasserstoff brauchen, da sind sich eigentlich alle einig, weil es gewisse Prozesse gibt, die einfach nicht über Strom alleine dekarbonisiert werden können. Aber wie viele Prozesse nachher tatsächlich mit Wasserstoff laufen werden? Ist es das, was sich nachher tatsächlich im Schwertransport durchsetzen wird? Welchen Anteil wird zum Beispiel im Individualverkehr Wasserstoff einnehmen? Das sind die Dinge, die im Prinzip dann auch einfach die Offenheit der Technologie-Mix ausmachen.
Dieser Transformationsprozess, so kann man dem Papier entnehmen, ist technisch machbar. Die Frage ist eigentlich, ist er politisch und auch wirtschaftlich realistisch und ist er gewollt und kann er und wird er durchgesetzt werden?
Das werden wir wahrscheinlich dann in 2030 wissen, wenn wir wieder zurückgucken. Also sagen wir mal so, technisch machbar ist er auf jeden Fall. Und er ist auch wirtschaftlich und er wäre eigentlich auch politisch machbar, meiner Einschätzung nach. Aber da steckt natürlich noch sehr viel mehr dahinter, was den gesamten Prozess mit beeinflussen kann. Ich meine, deswegen ist einfach extrem wichtig, dass man sich von den Politiken, die zur Verfügung stehen, im Prinzip die aussucht, die zum Beispiel einen sehr großen Hebel haben, die relativ wenig Kosten verursachen insgesamt und auch Politiken aussucht, die die Lasten dieser Politik zwischen den verschiedenen EU-Ländern einfach so verteilt, dass sich auch die Bereitschaft der Länder, die im Moment noch sehr skeptisch sind, da sind ja einige dabei, dass ich auch die bekomme. Also dass ich, wenn ich zum Beispiel die CO2-Bepreisung ausweite, dass ich mir dann überlege, wie ich im Prinzip auch Länder unterstützen, kompensieren kann, die möglicherweise stärker darunter in Anführungsstrichen leiden oder einen größeren Transformationsprozess noch durchmachen müssen als andere.
Deutschlands EU-Ratspräsidentschaft und die Energiewende 2030. Das war Karin Pittel, Professorin am IFO-Leibniz-Institut über Empfehlungen für Europas Weg zur Klimaneutralität. Im folgenden Beitrag geht es um das Insektensterben, konkret um die Suche nach dem Mottensterben in Großbritannien. Und dafür konnten britische Forscher jetzt auf einen einzigartigen und historischen Fundus an Daten zurückgreifen, wie Volker Mrazek berichtet.
Wenn Sie von Motten hören, denken die meisten sicher an lästige Besucher in Kleiderschränken, die Löcher in Pullover fressen. Damit tue man den Kleinschmetterlingen aber Unrecht, sagt Callum McGregor, Ökologe von der Universität York in England.
Tatsächlich machen das nur zwei von mehr als 2500 verschiedenen Mottenarten, die wir in Großbritannien kennen. Viele von ihnen spielen eine Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen. Motten sind zudem eine wichtige Nahrungsquelle für Vögel und Fledermäuse.
In Großbritannien hat man 1966 damit begonnen, Lichtfallen für die nachtaktiven Insekten aufzustellen. Und das auf der ganzen Insel, insgesamt 80 Stück, weil einige Mottenarten Ackerschädlinge sind. Seit gut 50 Jahren werden die Fallen inzwischen kontrolliert, manche von ihnen sogar täglich. Diesen einzigartigen Datenfundus hat McGregors Arbeitsgruppe jetzt ausgewertet, mit interessanten Ergebnissen für die anhaltende Debatte über das vermeintliche Insektensterben.
Wir sehen, dass die Biomasse der Motten seit Anfang der 80er Jahre zurückgegangen ist, und zwar um 11% pro Dekade. Dieser Trend zeigt sich in allen Landschaftstypen, auf Äckern, in Städten, in Wäldern und Wiesen. Wir schließen daraus, was auch immer hinter dem Rückgang der Mottenbiomasse steckt. Es hat wohl kaum etwas mit der Art der Landnutzung zu tun.
Der Ökologe hat einen anderen Verdacht. Die Bestände der Motten brachen nicht nur 1983 stark ein, sondern später noch einmal, Ende der 90er Jahre. McGregor sieht hier eine Verbindung zu vorhergehenden Wetterextremen.
Die Bestandsrückgänge folgten jeweils auf eine der zwei längsten Dürren der letzten Jahrzehnte in Großbritannien. Unsere Hypothese ist daher, extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen und Dürren können zu einem starken Rückgang der Biomasse von Motten führen.
Letztlich kommt damit der Klimawandel ins Spiel, denn der sorgt bereits dafür, dass Hitze und Trockenheit in vielen Regionen intensiver werden und länger andauern.
Wir neigen dazu zu glauben, dass der Klimawandel grundsätzlich gut für Insekten ist. Insekten sind ja auch umso aktiver, je wärmer es ist. Aber zu heiß mögen sie es auch nicht. Starke Hitze vermindert ihren Fortpflanzungserfolg oder bringt sie direkt um. Wenn ihre Wirtspflanzen verdorren, können sich auch die Raupen der Motten nicht mehr richtig entwickeln.
McGregor präsentierte seine Ergebnisse vor kurzem auf der größten europäischen Ökologentagung im nordirischen Belfast. Auch Carsten Dormann war dort, Professor für Umweltsystemanalyse an der Universität Freiburg. Die Überlegungen seines britischen Fachkollegen kann er nachvollziehen.
Also ich finde es plausibel, dass es so Schockereignisse gibt, die dann wirklich das System verändern.
Dormann sagt das, obwohl er solche Extremwettereffekte selbst nicht nachweisen konnte, bei Untersuchungen auf einem Trockenrasen am Kaiserstuhl. Nach einer Flurbereinigung standen dort mehr als 30 Jahre lang Bodenfallen und wurden monatlich geleert. Rund 24.000 Laufkäfer plumpsten insgesamt hinein. Dormann analysierte die Daten von 1990 bis 2011.
Da haben wir dann Rückgang festgestellt um 3,5% pro Jahr. Das macht dann eben über diese 22 Jahre 60%.
Ein starker Schwund von Insekten also auch hier. Doch schubweise, wie bei den Motten in Großbritannien, verlief er nicht, wie Dormann sagt.
Wir sehen auch Effekte davon. Wenn zum Beispiel eine längere Trockenheit war, dann wird der Rasen ein bisschen lichter. Aber das ist nicht so, dass eine Stufe drin ist in der Datenreihe und danach wird es dann immer schlechter, sondern die kommen zurück. Aber es ist trotzdem so ein genereller Trend über die Jahre. Wir wissen nicht, weshalb es zurückläuft.
Als Hauptursache für den Rückgang von Insekten gilt vielen Ökologen der Einsatz von Pestiziden in der Agrarlandschaft. Aber wie Callum McGregors Befunde an Motten zeigen, es könnte sich lohnen, auch Wetterextreme als Faktor stärker in Betracht zu ziehen.
Mottenschwund nach Megahitze. Volker Mrazek über eine Langzeitstudie zum Insektenrückgang in Großbritannien. Und die Meldungen, die kommen heute von Piotr Heller.
Corona-Schutzmaßnahmen sollten mindestens 60 Tage lang gelten. Das ist ein Ergebnis einer Simulation spanischer Gesundheitsexperten, die heute im Magazin Nature Human Behavior erschienen ist. Demnach müssten Ausgangssperren mindestens 60 Tage anhalten und dürften danach lediglich schrittweise gelockert werden, um eine zweite Welle zu verhindern. Außerdem haben die Forscher berechnet, dass im Anschluss Regeln wie soziale Distanz, Maskenpflicht und intensives Händewaschen die Notwendigkeit weiterer Ausgangssperren verhindern könnten. Die Studie soll Ländern, die den Höhepunkt der Ausbreitung von Covid-19 noch nicht erreicht haben, dabei helfen, geeignete Maßnahmen auszuwählen. Chinesische Mediziner haben eine simple Krebsimpfung entwickelt. Sie funktioniert folgendermaßen. Die Forscher entfernen den Tumor und töten einige der Tumorzellen ab. Dann ummanteln sie diese Zellen mit einem Stoff, der die Immunreaktion des Körpers verstärkt, packen sie in ein Hydrogel und spritzen sie dem Patienten. Das Ziel? Das Immunsystem des Patienten lernt anhand dieser präparierten Zellen, Tumore zu bekämpfen. Das soll verhindern, dass eine Krebserkrankung nach einer erfolgreichen Therapie wieder ausbricht. Erste Versuche mit Mäusen waren erfolgreich, notieren die Forscher im Magazin Science Advances. Ihre Methode sei deutlich simpler als vergleichbare Krebsimpfungen. Die Corona-Krise schadet auch der industriellen Forschung. Der Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, hat bei 250 Unternehmen nachgefragt und herausgefunden, knapp 40% von ihnen haben ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung während der Corona-Krise gesenkt oder komplett gestrichen. Zum Vergleich, vor der Krise gaben lediglich 13% der Unternehmen an, diese Ausgaben gegenüber dem Vorjahr senken zu wollen. Das Handelsblatt hatte zuerst über die Umfrage berichtet. Das CERN hat seine Pläne für die Zukunft der europäischen Teilchenphysik beschlossen. Laut einem jüngst veröffentlichten Strategiepapier will sich Europas Organisation für Kernforschung vor allem der Untersuchung des Higgs-Teilchens widmen. Das Teilchen war 2012 am Large Hadron Collider des CERN bei Genf entdeckt worden. Das Besondere am Higgs ist, dass es dazu beiträgt, dass andere Teilchen eine Masse haben. Der Large Hadron Collider soll voraussichtlich bis zum Jahr 2038 laufen. Für die Zeit danach empfiehlt der CERN-Rat nun einen Elektron-Positron-Collider. Die Maschine wäre in der Lage, viele Higgs-Teilchen zu erzeugen. Als übernächsten Schritt sieht die Strategie einen Hadron-Collider der nächsten Generation vor. Mit heute noch nicht verfügbarer Technik gebaut, könnte dieser Beschleuniger Protonen bei einer 10-mal höheren Energie kollidieren lassen als der LHC. Ein Assistenzsystem für Piloten soll Landungen leiser und sparsamer machen. Forscher aus der Schweiz haben das System gemeinsam mit Kollegen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Es berechnet die optimale Sinkrate, Geschwindigkeit und Klappenstellung während des Landeanfluges. Diese Daten zeigt es im Cockpit an. Letztes Jahr landeten Piloten 90 Mal mit dieser Unterstützung auf dem Flughafen Zürich. Die Forscher verglichen diese Landungen mit herkömmlichen Anflügen ohne das Assistenzsystem. Demnach waren die Landungen mit elektronischer Hilfe nicht nur leiser, sie verbrauchten auch weniger Kerosin, heißt es in einer Pressemitteilung.
Und das waren unsere Meldungen heute aus der Wissenschaft, zusammengestellt von Piotr Heller.
Sternzeit, 22. Juni. Bisher kein Anruf von IT. Mehr als 5 Millionen Menschen haben mitgemacht, um nach Signalen außerirdischer Intelligenz zu suchen. Bei der Auswertung der Daten haben die Computer mehr als 2 Millionen Jahre lang gerechnet. SETI at Home, so der Name eines der ersten großen Mitmachprojekte der Wissenschaft, hatte Beobachtungsdaten des Radioteleskops von Arecibo in kleinen Datenpaketen an Interessierte verschickt. Die stellten einen Teil der Rechenleistung ihres heimischen PCs zur Verfügung, um die Daten auszuwerten. Es ging darum, ob sich im Radiorauschen des Himmels Signale ferner Zivilisationen verstecken. Die könnten sich zum Beispiel durch sehr schmalbandige oder wiederholte Pulse verraten. Muster, die in der Radiostrahlung von Sternen und anderen Himmelsobjekten nicht vorkommen. Im All gibt es überall die gleichen chemischen Stoffe wie bei uns und es gelten dieselben physikalischen Gesetze. Da ist es nur plausibel, dass auch anderswo hochentwickeltes Leben entsteht. SETI steht für Suche nach außerirdischer Intelligenz. Nach fast 21 Jahren hat das SETI at Home Team diese Art der Suche Ende März eingestellt. Seitdem verschicken die Organisatoren an der Universität von Berkeley keine Datenpakete mehr. Neue Radioteleskope liefern Datenmengen, die einen Versand unmöglich machen. Die Auswertung erfolgt jetzt sofort am Institut. Doch ob Millionen PCs oder Riesenrechner, in den Daten fand sich nicht der leiseste Hinweis auf eine technische Zivilisation in den Weiten der Milchstraße. IT hat bisher keinen Pieps von sich gegeben.
Musik. Mit den Sorgen um das staatliche Rettungspaket für die Lufthansa beschäftigt sich Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Ein weiteres Thema, die wirtschaftlichen Schwerpunkte der EU-Ratspräsidentschaft. Und morgen in der Sprechstunde ab 10.08 Uhr geht es um das Thema Alkoholismus, wenn das Trinken außer Kontrolle gerät. Das war Forschung aktuell für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Uli Blumenthal.